uns kurz, was bei Lemma 5.15 los war. Wir wollen zeigen, dass aus der Gleichheit des Ranges von zwei Matrizen der gleichen Größe folgt, dass man sie als Abbildungsmatrizen auffassen kann zur gleichen Abbildung von K auf N nach K auf M zum Beispiel, einfach nur mit geeigneten Basen. Und das war eine genau dann Wenn-Aussage, die andere Richtung hatten wir schon bewiesen, die war ganz einfach. Und was haben wir tun? Wir haben die beiden Matrizen, wir haben angefangen mit der ersten Matrix M1 und haben die erstmal geschrieben als Abbildungsmatrix für eine Abbildung Phi, die von K auf N nach K auf M geht, natürlich ein paar Vektorraum homomorphisch muss. Wir haben geordnete Basen, die wir produzieren, tut. Und jetzt fangen wir an, eine neue Basis zu basteln, und zwar in folgender Weise. Wir fangen an mit dem Kern von Phi, nehmen uns eine Basis für den Kern her über K, die Vektoren sollen V1 bis VL heißen. Dann ergänzen wir das in der Basis von ganz K und N. Die Vektoren sollen V1 bis VN heißen, das wäre ein Stück noch, ist klar. Und jetzt möchte ich die anordnen, und zwar so, dass die Vektoren, die zum Kern gehören, zuerst kommen und danach die anderen. Denn das soll dann eine geordnete Basis werden, die ich benutze für die nächste Abbildungsmatrix. Der Witz bei dieser Abbildungsmatrix wird sein, dass die ersten paar Zeilen alle Null sind. Nur lauter Nullen als Einträge. Das schreiben wir jetzt als nächstes hin. Und das Erzeugnis, das ist auch noch wichtig. Wir wissen ja, was diese ersten L-Vektoren erzeugen, nämlich den Kern von Phi. Und die restlichen Vektoren, VL plus 1 bis VN, die erzeugen auch irgendwas, irgendeinen Teilraum von K und N. Den möchte ich gerne U nennen. Das stand im gleichen Lemma in Teil 4. Und wo verwenden wir das? Ja, wir verwenden das in U. Wir nehmen die linear unabhängige Menge VL plus 1 bis VN, die ist deshalb linear unabhängig, weil es eine Teilmenge einer Basis ist. Und wenn wir die jetzt abbilden mit Phi, dann wird daraus wieder eine linear unabhängige Menge. Und zwar deshalb, weil die Einschränkung von Phi auf U in Thank you. Vektoren da oben aus dem Erzeugnis, also die Vektoren, die wir genommen haben, um U zu erzeugen, und bilden die alle einzeln mit 4. Da kommt jetzt eine Kaliniar-unabhängige Menge raus. Und die liegt in K hoch m, weil Phi von K hoch n nach K hoch m abbildet. Der Witz ist jetzt, dass wir die benutzen und zu einer Basis von K hoch m erweitern. Dann kriegen wir nämlich eine interessante Abbildungsmatrix. Wenn wir die Basis B2 benutzen, die da oben steht, und eine Basis, die wir hier rausbekommen, indem wir das noch ergänzen, dann kriegen wir eine schöne Abbildungsmatrix mit lauter Nullzeilen, und im Rest der Matrix hat man dann immer nur so Einsen an irgendeiner Stelle. Es ist also total leicht zu verstehen, wie diese Matrix aussieht. Das ist die nächste Notation. Mit dem Basisergänzungssatz. Welche Nummer auch immer das war. Habe ich gerade vergessen. Da finden wir jetzt Vektoren W1 bis Wn, und zwar so, dass ein paar von diesen Ws genau diese Vektoren hier sind und dass die insgesamt eine K-Basis für K hoch m wären. Ich möchte M1 nämlich jetzt schreiben mit Hilfe dieser schönen Matrix. Wir haben nämlich jetzt, dass M1 sich schreiben lässt als A, Stern, diese komische 0-1-Matrix da drüben. Man kann M1 als Abbildungsmatrix für Phi erfassen, ja, so haben wir das Phi bekommen, und eben auch für diese anderen Basen. Der nächste Trick ist jetzt, noch eine weitere Abbildung zu finden, also jetzt aus der anderen Richtung quasi nochmal das Gleiche zu machen. Wir starten mit der Matrix M2. Gleicher Trick, gleiche Idee, und dann kriegen wir wieder Abbildungsmatrizen. Und dann am Ende müssen wir M1 und M2 irgendwie wieder zusammentun. Das ist der Plan für den Rest des Beweises. Der Rest geht auch kurz, weil wir das Prinzip jetzt ja einmal verstanden haben. Genauso finden wir, das Ding habe ich Sigma genannt. Sigma ist auch ein Karo-Homomorphismus von K hoch N nach K hoch N. Und zwar so, achso, dann brauche ich noch Basen. So, das. Was möchte ich jetzt gerne machen? M2 hat ja die gleiche Größe wie M1. Ich möchte die gleichen Basen benutzen, wie vom Anfang, B1 tut, C1 tut, und möchte sagen, M2 möchte ich jetzt auch als Abbildungsmatrix auffassen, und zwar für die gleichen Basen, aber dann halt vielleicht für eine andere Abbildung. Für den Moment stört das nicht. Wir sehen gleich, warum. Thank you. schreiben wollten. Die Sachen hießen da anders, die Nummern an den Basen waren anders und das, was hier Sigma heißt, das hieß da Vieh. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, wie die Sachen heißen. Es ging darum zu sehen, dass man überhaupt eine Abbildung findet, derart, dass man die beiden Matrizen als Abbildungsmatrizen verstehen kann. Für die gleiche Abbildung und möglicherweise für unterschiedliche Basen. Für die, die jetzt Angst bekommen haben, diese Tricks, dass man so eine schöne Abbildungsmatrix bastelt mit vielen Nullen und Einsen, wo man den Rang gut erkennen kann, die zu kennen ist sinnvoll. Dieses Verfahren, man fängt mit dem Kern an und erweitert, das zu kennen ist sinnvoll. Aber ich würde sie nie, weder in der Klausur noch in der mündlichen Prüfung, so einen kompletten Beweis fragen. Passiert nicht. Es ist wichtiger, diese Tricks zu kennen. So, irgendwelche Fragen, bevor ich wische? Oh, Jean-Luc, oh, wieso sagst du nichts? Kannst du doch einmal melden. Thank you. Wie groß ist die? Wie viele Zeilen, wie viele Spalten? 1, 2, 3, 4. Okay, fangen wir an. Genau, 3 Zeilen und 2 Spalten. Vielen Dank. Das heißt, es muss jetzt irgendwie eher so gemalt werden. Und jetzt kommen die Einträge. Wer sagt mir die erste Zeile?
Ja,
1, 3. Wer sagt mir die zweite Zeile? Hier sind gerade so die ganz aktiven Leute. Was ist denn hier drüben los? Da hinten? 2-0, genau. Und die letzte?
5 und minus 1.
Genau, 5 und minus 1. Danke. Gut, soweit, so anschaulich. Jetzt zeigen wir, dass wir das Transponieren eine Abbildung bewirkt von dem einen Matrizenraum in den anderen. Transponieren, sehr gerne. Transponieren bewirkt eine Abbildung von dem einen Matrizenraum in den anderen. Das Transponieren kann rückgängig gemacht werden, indem man nochmal transponiert. Das ist also eine bijektive Abbildung, die zu sich selbst invers ist und die verträgt sich mit diesen Matrixverknüpfungen im Vektorraum, also mit der Matrixaddition und Matrix-Skalarmultiplikation. Sprich, wir haben hier einen Isomorphismus von dem Raum der N-Kreuz-M-Matrizen in den Raum der M-Kreuz-N-Matrizen. Wenn man jetzt erstmal denkt, Moment, das ist doch komisch, die Matrizen sind doch unterschiedlich groß. Ja, stimmt, aber die Dimension dieser beiden K-Vektorräume ist gleich. Das ist nämlich in beiden Fällen N mal M. Das heißt, es passt schon, dass man da einen Isomorphismus findet.
Schreibe ich mal hin.
Sind das überhaupt K-Vektorräume? und Tee geht auch wirklich von dem einen in den anderen. Gut, das heißt, wir haben jetzt das erste geprüft für den Homomorphismus. Das sind wirklich Vektorräume über den gleichen Körper. Wir haben da wirklich eine Abbildung, die geht von dem richtigen Raum in den richtigen Raum. Ja, das, was die macht, ist ja ziemlich unspektakulär. Deswegen ist auch so klar, dass sich das mit der Addition und der Skalarmultiplikation verträgt. Es ist egal, ob ich erst zwei Matrizen addiere und dann Zeilen und Spalten vertausche oder andersrum. Und genauso ist auch egal, ob ich die Matrix zuerst mit irgendeinem festen Skalar durchmultipliziere und dann Zeilen und Spalten vertausche oder andersrum. Das schreibt man jetzt einfach hin. Für alle Matrizen A1, A2 aus M, N, Kreuz, M, K und auch für alle Lambda aus K. Benutzen wir Satz 1.17a. Es reicht, wenn man eine Umkehrabbildung findet. Und das ist hier einfach T selbst. Behalte meine beliebige Matrix A1. Wenn ich einmal transponiere, dann vertausche ich Zeilen und Spalten. Wenn ich jetzt nochmal transponiere, dann vertausche ich die Zeilen und Spalten nochmal. Dann ist wieder alles wie vorher. Damit wir wissen, woher die Bijektivität kommt, Existenz einer Umkehrabbildung reicht. Und dass die Umkehrabbildung T selber ist, das sehen wir da schon, deswegen schreibe ich das nicht nochmal extra hin, obwohl es in der Aussage des Lemmas explizit drinsteht. Okay, ja.
Geht dann noch bis gleich A1 oder so? Also weiter steht ja weil.
Oh, ja. Weiter ist. Ah ja, genau. Das, dankeschön. Gleich A1. Danke. Wenn ich zweimal transponiert habe, kommt die ursprüngliche Matrix wieder raus. Und das gleiche kann ich auf der anderen Seite machen. Wenn ich jetzt mit einer M-Kreuz-N-Matrix anfange, passiert dasselbe. Habe ich nicht hingeschrieben, ist aber klar, dass da auch wieder bei zweimal transponieren die gleiche Matrix ist. So. Fragen zum Thema Transponieren, bevor wir das nächste Resultat beweisen zum Thema. Es wird jetzt ein bisschen interessanter. Wir haben jetzt ja nur Matrix-Addition und Skalarmultiplikation angeguckt, aber die Frage ist, wie verträgt sich Transponieren mit Matrix-Multiplikation? Zum Beispiel. Was für Fragen haben Sie vorher? Weil man es wirklich, wenn man die Matrizen hinschreibt, sofort sieht. Das Addieren passiert ja eintragweise. Das heißt, ich addiere die erste Zeile und die erste Zeile. Das wird dann zur ersten Spalte plus ersten Spalte. Ich fand das so klar, dass ich es nicht hingeschrieben habe. Und genauso bei der Skalarmultiplikation. Wenn alles mit dem gleichen Ding multipliziert wird, ist egal, ob ich das vor oder nach dem Tauschen mache. Tut mir leid, wenn Sie das nicht ganz so klar finden. Es ist okay, das nicht genauso klar zu finden wie ich. Und es ist auch okay, nachzufragen. Danke, dass Sie nachgefragt haben. Noch jemand? Habe ich irgendwas, noch was anderes? Zu kurz, zu wenig? Erklärt. Na, dann schauen wir doch mal, was mit der Multiplikation ist. Ich hätte dazu schreiben können, aufgrund der Definition von Kringelplus und Kringel vielleicht. So, einfach damit man sich nochmal vergegenwärtigt, wie funktioniert denn die Matrizenaddition und die Skalarmultiplikation. Ist das besser? Okay. Verträgt sich mit der Matrixmultiplikation, aber nicht so direkt, wie man denkt. Es ist nicht egal, ob ich zuerst transponiere oder zuerst multipliziere. Wenn ich die Reihenfolge ändere, muss ich auch die Reihenfolge der Matrizen ändern. Das sieht also ähnlich aus wie bei der Hendt-Jacke-Regel bei Gruppen. Wir haben hier A Stern B transponiert, ist das gleiche wie zuerst D transponiert und dann multipliziert. Vergleich machen. Einfach so als Realitätscheck. Welche Größe hat A Stern B? Welche Größe nach dem Transponieren? Und wie ist das da drüben? Dann sehen Sie, das passt tatsächlich zusammen. Wenn man es andersrum gemacht hätte, wäre es merkwürdig geworden. Und die zweite Aussage ist eigentlich über Invertierbarkeit. Transponieren und Invertieren verträgt sich miteinander. Heißt also, wenn die Matrix A invertierbar ist, das heißt insbesondere, dass sie quadratisch ist, dann ist auch die Transponierte invertierbar. Und es ist egal, ob ich zuerst transponiere oder zuerst invertiere. Oder so, rechnen das einmal durch und sehen dann, aha, so entstehen die Einträge und dann ist klar, was passiert. Und das hier, das folgt dann aus der ersten Ausgabe. Spalten von D, das ist n. Die Anzahl der Zeilen ist m und die Anzahl der Spalten ist n. Das heißt, wenn ich mich ganz doll verachtet habe, dann ist das das. D, Y, n. Ja. Mein Gut, damit eine Zeile ausgerechnet stellvertretend für irgendeine Zeile, das wird dann die entsprechende Spalte der Transponierten. Und das vergleichen wir jetzt mit der entsprechenden Spalte hier drüben. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur die erste Spalte da ausrechnen. Frage? Nein. Hier bleibe ich die ganze Zeit in der ersten Zeile und nur hier ändert sich was. Matrixmultiplikation funktioniert auch so, dass ich in der Matrix, die links steht, immer erstmal eine Zeile fixiere und dann durch die Spalten der anderen Matrix durchgehe. Und erst wenn die erste Zeile fertig ist, gehen wir in die zweite Zeile. Und deswegen bleibt hier vorne immer die 1. Wir gucken uns nur eine Zeile an. Bitte nochmal Matrixmultiplikation üben. Danke für die Frage. Ich bin sicher, ich habe noch andere auch gehabt. Jetzt kommt D hoch T Stern A hoch T. Erste Spalte. Ich muss die letzte Zeile der Matrix, die links steht, kombinieren mit der ersten Spalte der Matrix, die rechts steht. Und die letzte Zeile hier ist dasselbe wie die letzte Spalte von D. Und daher kommt das. Ja, man muss irgendwie so um die Ecke denken. Und ich finde keinen besseren Weg, es zu erklären, als es so hinzuschreiben und es zu sagen, wie man um die Ecke denken muss. In meinem Kopf macht es die ganze Zeit Leben. Und indem man sich das entweder jetzt einmal beliebig für irgendeine Zeitfrage klar macht oder es einfach glaubt, dass was für die erste Spalte funktioniert, funktioniert für die anderen Spalten genauso, sehen wir die Aussage beim ersten Pullout. A stellen D, transponiert, ist das gleich wie D transponiert. Jetzt kommt die zweite Aussage und sie ist einfacher, denn wir haben da jetzt gerade schon den wesentlichen Rechenschritt gemacht. Sei jetzt A invertierbar, insbesondere ist dann M gleich M, denn Invertierbarkeit kann bloße quadratische Matrizen definieren. Insbesondere in Rechnen. Das ist nicht leicht wörtlich, sondern das folgt daraus, dass die Matrix invertierbar ist. So, was heißt das nochmal? Das heißt, wir finden eine Matrix, die von rechts ran multipliziert an A uns die Einheitsmatrix ergibt. Und diese Matrix, diese Inverse, wie wir sie nennen, nennen wir A auf minus 1. Jetzt existiert also von A auf minus 1. Und das Produkt von den beiden und deswegen war es wichtig, dass ich einmal schreibe, N gleich N, damit klar ist, dass hier die Einheitsmatrix auch wirklich die richtige Größe hat. Und jetzt wenden wir an, was wir gerade gemacht haben. nämlich eine, die das erfüllt, was man für Invertierbarkeit braucht. Wenn man die Matrix dann multipliziert, kommt die Einheitsmatrix raus. Jetzt ist das erstmal nur irgendeine Matrix, die das erfüllt. Wir haben ja gesagt, wenn wir eine finden, dann wollen wir die Matrixname hoch minus 1 nennen. Die Frage ist also, warum ist das jetzt Matrixname hoch minus 1? Na, das liegt daran, dass inverse Matrizen eindeutig bestimmt sind. Das ist die Gruppenstruktur, die uns das gibt. Und Matrixname hoch minus 1 ist halt die rechte Seite. Und das andere ist die. So. Was gibt es noch für Fragen? Ja, und ich habe erklärt, dass man mit diesem Verfahren, dass die jede Zeile zum Schreiben machen kann und dass ich das jetzt nicht als Seite schreibe, denn wir haben ja schon gesehen, dass wir den Knoten im Kopf kriegen, weil Zeilen Spalten vertauschen, wenn wir uns auf Eis konzentrieren. Wenn man das beliebig macht, ist es noch ein bisschen knifflicher. Deswegen habe ich hier einmal den Knoten. Okay? Gut, dann wische ich eine Runde. Als nächstes kommt nämlich endlich das Resultat, dass egal ist, ob wir die Zeilen oder die Spalten betrachten, wenn wir den Rang einer Matrix ausrechnen. Da hilft uns das Transponieren natürlich, denn da vertauschen wir einfach Zeilen und Spalten. Und das ist genau der Witz. Irgendwo war noch eine Frage. Diese Runde noch? Okay. Kurzer Zwischenstand, Größe, Indizes und so. Bitte einmal zeigen, Daumen hoch, Daumen runter, das ist jetzt besser. Vor allem so hinten in den Ecken, wo man manches nicht so sieht. Okay. Lautstärke, Geschwindigkeit. Mir wurde noch nie vorher gesagt, dass ich zu schnell spreche. Spreche ich jetzt langsamer, besser? Ist irgendwas noch? Gibt es noch irgendwelche Beschwerden? Ich bin noch lernfähig, Sie dürfen mir das sagen. Okay. Nächstes Lemma. Der Witz ist jetzt eigentlich, dass der Rang sich beim Transponieren nicht ändert. Ansonsten kann der Rang halt höchstens so groß sein. sein wie das Minimum der Anzahl der Zeilen und Spalten unserer Matrix. Das sind alles natürlich Zahlen. Dann. Und jetzt haben wir diese besondere Matrix, ich nenne die mal D. Die besteht aus 1 und 0 und die 1 stehen an ganz bestimmten Stellen. Die soll genauso groß sein wie A. Kommt also auch aus F, M, Holz, M, K. Ich male ein Bild, ich schreibe aber auch hin, wie die Koeffizienten zustande kommen. Wenn nämlich I gleich J ist und kleiner gleich R, dann soll auf der Diagonale, also das ist dann ein Diagonalelement, I gleich J, dann soll da eine 1 stehen. Und sonst, wenn das nicht so ist, dann soll da eine 0 stehen. Heißt also, außerhalb der Diagonale ist alles 0. Und wenn wir auf der Diagonale sind, aber jenseits von R, dann ist da auch noch wieder alles 0. Hier ist das Bild. Hier ist diese Anzahl R. Und jetzt haben wir halt so viele Einsen auf der Diagonale, wie uns das R das sagt. Vielleicht gar keine, falls R nicht 0 ist. Drumherum ist alles 0. Und jetzt geht es hier auf der Diagonale weiter, aber jenseits von R stehen da jetzt auf einmal auch 0. Und alles andere ist sowieso auch 0. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Und es ist egal, ob wir mehr Zeilen oder mehr Spalten haben, dieses Konzept ergibt immer Sinn. Das kann man immer machen. R ist so eine Zahl, trägt man die Einsen ein, der Rest ist 0. Schöne, einfache Matrix. Welchen Rang hat diese Matrix? Bitte einmal draufstarren und sehen. Ja, Sie waren sehr schnell.
Der Rang ist R.
Der Rang ist R, genau. Denn wir haben ja einfach die ersten paar Standardbasisvektoren aus K auf M. Die ersten R-Stück, die erzeugen dann einen R-dimensionalen Teilraum von K auf M. Das ist genau der Zeilenraum dieser Matrix, der da erzeugt wird. Okay, die Nullen tragen die 2. Aha. Wir sehen also, vielen Dank, dass Sie das gesehen haben. Rang von D gleich R. Sämtliche Extremfälle sind erlaubt. R kann 0 sein, N, M, was auch immer. So, und jetzt kommt der Witz von vorhin. A und D sind jetzt Matrizen, die den gleichen Rang haben. Und da haben wir uns am Anfang der Vorlesung klar gemacht, dass das genau dann passiert, wenn man A und D als Abbildungsmatrizen auffassen kann für die gleiche Abbildung von K auf N nach K auf M, möglicherweise mit unterschiedlichen Basen. Jetzt werfen wir mal dieses ganze Zeug da drauf und gucken, was passiert. Mit Lemma 15. Und zwar mit der Richtung aus der Gleichheit des Ranges folgt diese Geschichte mit den Abbildungsmatrizen. Das ist genau die, die wir heute bewiesen haben. Das passt sehr gut. Können wir. Ich schreibe mal die Abbildung nicht hin, sondern schreibe einfach. Fassen wir A und D als Abbildungsmatrizen auf und dann ist klar, diese Abbildungen, auf die wir uns beziehen müssen, von K auf N nach K auf N gehen und so weiter, schreibe ich jetzt nicht alles hin, denn wir brauchen diese Abbildung nicht, wir brauchen die Namen nicht, es ist völlig egal, wir müssen nur wissen, es gibt da solche Abbildungen. Und wie unterscheiden sich zwei Abbildungsmatrizen für die gleiche Abbildung? Na, durch Basiswechseln. Das heißt, wir kommen jetzt von A nach D oder andersrum mit Hilfe von Basiswechselmatrizen. Diese Basiswechselmatrizen nenne ich jetzt mal M1 und M2. die müssen halt die richtige Größe haben, das muss mit dem richtigen Raum zusammenpassen, das brauchen wir jetzt alles nicht. Wir brauchen nur, dass wir von A nach D kommen. Oder andersrum, ich mache es jetzt so, ich möchte A schreiben als Basiswechselmatrix mal D mal Basiswechselmatrix. Jetzt transponieren wir. Denn Basiswechselmatrizen sind invertierbar. Das ist einer unserer Merksätze. Beim Transponieren ändert sich diese Eigenschaft der Invertierbarkeit nicht, haben wir gerade gelernt. Das heißt, diese beiden Leute hier sind auch invertierbar. Heißt also, wir können die auch wieder als Basiswechselmatrizen interpretieren. Und dann sehen wir, aha, da haben wir so eine Matrix, die können wir als Abbildungsmatrix auffassen. Hier haben wir auch so eine Matrix, die können wir als Abbildungsmatrix auffassen. Und dann haben wir Basiswechsel. Aha. Basiswechsel heißt auch, die Abbildung, mit der ich da arbeite, ändert sich nicht. Aber jetzt kommt wieder das Lemma vom Anfang, diesmal in die andere Richtung. Wenn ich Matrizen habe, die Abbildungsmatrizen sind zur gleichen Abbildung und es unterscheiden sich nur die Basen, Stichwort Basiswechsel, dann müssen diese Matrizen den gleichen Rang haben. Denn wir haben uns doch klar gemacht, der Rang einer Abbildungsmatrix ist nichts anderes als die Dimension des Bildes und die ändert sich nicht, wenn ich da unterschiedliche Basen benutze. Aha! Wieder mit dem gleichen Lemma. Und ich schreibe als Stichwort mal dazu Interpretation als Abbildungsmatrizen. Da ist jetzt der Rang von A transponiert, der gleiche wie der Rang von D transponiert. Gleiches Lemma, andersrum angewandt. Jetzt fummeln wir das zusammen. Was ergibt sich nämlich jetzt? Der Rang von A transponiert ist das gleiche wie der Rang von D transponiert. Jetzt starren wir nochmal auf das D. Wie ändert sich denn D beim Transponieren? Kann man so das Gleiche sehen können, hoffentlich? Wie ändert sich diese komische Matrix D beim Transponieren? Ja? Das stimmt nicht unbedingt. Die Anzahl der Zeilen in Spalten könnte verschieden sein. Genau, aber diese Einsen und wo die stehen, das ändert sich nicht. Dieser Teil da, der bleibt so, denn die erste Zeile wird zur ersten Spalte, da haben wir immer noch diese eine 1. Die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte, da haben wir immer noch die eine 1 und wir gehen immer noch bis R. Das heißt, die Gestalt der Matrix, wie die aussieht, das ändert sich sozusagen nicht. Kann aber sein, dass die vorher quer lag und dann längs oder andersrum, je nach Anzahl der Zeilen und Spalten. Was sich dabei nicht ändert, ist der Rang. Ich schiebe das gleich wieder hoch. Kleinen Moment. Was sich nicht ändert, ist der Rang. Es bleibt dabei, dass wir diese R-Vektoren haben mit einer 1 und die ganzen anderen Zeilen mit lauter 0. Das heißt, der Rang von D und der von D und T sind gleich. Das sind nämlich beide Male R. Aber der Rang von D war dasselbe wie der Rang von A, nämlich R. Ich schreibe das einmal so dazwischen. Das ist R. Das war der Rang von A. Und so haben wir jetzt insgesamt rausgekriegt, dass A und T und A den gleichen Rang haben. Was war also der Witz? Witz Nummer 1. Matrizen können als Abbildungsmatrizen aufgefasst werden. Witz Nummer 2. Bei Matrizen mit vielen Nullen und wenigen anderen Einträgen ist der Rang besonders leicht abzulesen. Und es ist auch einfach zu sehen, was beim Transponieren passiert. Okay? Zwei Sachen, mindestens zwei Sachen, bin ich Ihnen noch schuldig jetzt in Kapitel 5. Erstens haben wir über Rang gesprochen, aber wir haben kein konkretes Verfahren, wie man den bestimmt. Wir kennen noch nicht so viele Tricks, wir kennen nur Zusammenhänge. Und zweitens haben wir auch über Invertieren viel gesprochen, aber auch da. Sie kennen so ein paar Tricks und Kriterien und Zusammenhänge, aber Sie haben kein Verfahren, wie man eine Matrix invertiert, die man invertieren kann. Da hat auch das Lied kleine Matrix nicht geholfen. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch was. Und um uns dahin zu arbeiten, müssen wir Matrix-Manipulationen besprechen, die bestimmt viele von Ihnen aus der Schule schon kennen, diejenigen, die schon mit Matrizen da gearbeitet haben, nämlich, dass man Dinge vertauscht oder dass man Vielfache von einer Zeile oder Spalte irgendwo zuaddiert. Das ist das Nächste, was wir machen. Basis gesprochen haben für den Vektorraum der N-Kreuz-M-Matrizen. Da habe ich Ihnen erzählt, man kriegt ganz leicht eine Basis, indem man immer die Null-Matrix nimmt und an genau eine Stelle die 1 des Körpers schreibt. Dann geht man die Möglichkeiten durch, kriegt insgesamt N mal M paarweise verschiedene Matrizen, die so eine Art Standardbasis werden für diesen Vektorraum. Und das sind genau die Elementarmatrizen. Yeah. Zellen sind. Das sind dann die Tauschmatrizen. Die Tauschmatrix TIJ Die kann ich schreiben, indem ich sage, ich nehme die Einheitsmatrix, dann nehme ich an der Stelle II die 1 weg, dann nehme ich an der Stelle JJ die 1 weg und stattdessen setze ich eine 1 an die Stelle IJ und an die Stelle JI. Das heißt, ich vertausche die IJ und die JJ Spalte. So, Einheitsmatrix. Was habe ich gesagt? Minus EI, da wissen wir schon, was es ist. Minus EJJ. Und dieses Minus ist sozusagen ein Kringelminus. Also das Minus für Matrizen. Sprich, wir nehmen die Matrix, multiplizieren alles mit minus 1 und machen dann plus. So, und jetzt muss ich EJ dazu addieren und EJ. Ich schreibe mal darunter, was da passiert. Ite und Jte Spalte der Einheitsmatrix sind vertauscht. Und das Bild dazu ist, ich glaube, ich kriege das tatsächlich alles hin. Das Bild dazu wäre, hier irgendwo ist I und hier ist J und hier ist I und hier ist J. Jetzt kommt hier die Einheitsmatrix. Und ganz viel bleibt auch so, wie es vorher war. Aber hier an der Stelle hier ist statt einer 1, die man erwarten würde, 0. Und die 1 wandert rüber in die J-Spalte. Und hier genauso JJ, da ist statt der 1 eine 0. Und die 1 wandert rüber in die Miete-Spalte. Das ist eine Tauschmatrix. Und wir werden sehen, dass sie einen Effekt hat. Und dann definiere ich noch eine Additionsmatrix. Die heißt AIJ in Klammern Lambda. Jetzt kommt das Lambda dazu, was wir oben haben, und I muss ungleich J sein. Die Additionsmatrix AIJ Lambda, da male ich auch gleich ein Bild. Die bekomme ich am einfachsten als Einheitsmatrix. Und dann plus Lambda mal EIJ. Das heißt, was ist das Bild dazu? Ich habe die Einheitsmatrix. Sie sehen schon, diese Leute sind alle, diese hier unten, die sind alle quadratisch. Diese EIJ können im Prinzip auch nicht quadratisch sein. Aber hier in diesem Kontext würde ich sie verwenden. Ja. Oh ja. Vielen Dank. Was passiert hier? Ich habe die ganz normale Einheitsmatrix, die jetzt gibt irgendwo diese Stelle IJ. Machen wir das mal hier irgendwie anders als sonst. IJ. Und dann steht hier unten einmal so ein Lambda. Und wir werden sehen, was das für einen Effekt hat. Ja. Tut mir leid, das passiert mir bestimmt bald häufiger, dass ich bei den Matrizen dann diese Notation vereinfache. Ja?
Können Sie nochmal Tauschmatrix und Additionsmatrix durch den Indizes vorlegen, die Gleichung?
Nochmal, bitte?
Können Sie nochmal Tauschmatrix einfach die Gleichung vorlesen?
Achso, klar, natürlich. Die Tauschmatrix IJ bekomme ich, indem ich die Einheitsmatrix IN nehme, dann subtrahiere ich die Elementarmatrix EII. Dann subtrahiere ich die Elementarmatrix EJJ, dann addiere ich EIJ und ich addiere EJI. Und auf die Art und Weise kommt dann die Matrix raus, die ich aus der Einheitsmatrix bekomme, wenn ich die I und J Spalte einfach vertausche. Die 0 und 1 stehen dann einfach woanders. Und der Rest bleibt so wie bei der Einheitsmatrix. Bei diesen Additionsmatrizen nehme ich nichts weg, sondern es kommt ein Lambda an irgendeiner Stelle dazu. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Das habe ich schon im Studafi hochgeladen und wir gucken uns das jetzt auf dem Visualizer an. Denke ich. ich möchte auch erklären, was die bewirken, wenn man die von rechts an eine Matrix dran multipliziert, die man hat. Denn die heißen nicht umsonst Tausch- und Additionsmatrizen. Das Tauschen bzw. Addieren ist das, was die Matrizen bewirken durch Multiplikation an irgendwas von rechts. Das sind also unsere Bastelmatrizen, das sind unsere Werkzeuge, mit denen wir Matrizen umformen und manipulieren. Die verändern sich dadurch. Gucken wir mal, was passiert. Hier ist eine Matrix A gegeben aus M3 Kreuz 4R. Drei Zeilen, vier Spalten, die Einträge kommen alle aus R. Und ich möchte jetzt eine Tauschmatrix benutzen und das machen, was ich gerade erklärt habe, also Multiplikation mit einer Tauschmatrix, und möchte dadurch bewirken, dass sich in der Matrix A die dritte und die vierte Spalte vertauschen. Warum möchte ich sowas vielleicht machen? Na, Sie kennen, wir brauchen das später noch in anderen Zusammenhängen, aber Sie kennen ja aus der Schule dieses Prinzip beim Lösen von linearen Gleichungssystemen, dass man da manchmal was tauscht oder dass man eine Gleichung zu einer anderen dazu addiert und irgendwas kombiniert, um das zu vereinfachen und um auf eine Lösung zu kommen. Und wir wollen später mit Matrizenmanipulationen machen, die in die gleiche Richtung gehen. Und um das beschreiben zu können und um nicht jedes Mal hinschreiben zu müssen, ich vertausche jetzt die fünfte und die sechste Spalte, machen wir einfach, zack, Tauschmatrix. Das ist der Plan. Hier ist die Tauschmatrix, die wir brauchen, um die dritte und vierte Spalte zu vertauschen. Und ich kann das jetzt hier nochmal zeigen. Es sieht aus wie die Einheitsmatrix, aber hier, das wäre bei der Einheitsmatrix die vierte Spalte und das hier wäre eigentlich die dritte Spalte. Wir sind vertauscht. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir die von rechts mit der Matrix A multiplizieren. Und woher weiß ich eigentlich, dass das die richtige Größe ist? Na, ich muss ja gucken, wie viele Spalten hat A, und das bestimmt die Größe der Tauschmatrix. Die Tauschmatrix ist quadratisch, aber wenn ich die jetzt kombiniere mit einer nicht quadratischen Matrix, dann muss ich ja gucken, womit muss es übereinstimmen, mit der Zeilen- oder Spaltenanzahl. Und da ist dann wichtig, dass die Matrix von der richtigen Seite kommt, damit man das sieht. Und wenn man die andere Richtung nimmt, passiert auch was anderes. Es ist also ganz wichtig, dass Sie sich merken, wir machen hier Spaltenumformungen und deswegen müssen diese Bastelmatrizen immer von der rechten Seite kommen. Denn dann passieren Spaltenumformungen so wie gewünscht. Prüfen wir das mal nach, indem wir ausrechnen, was A Stern Tauschmatrix 3, 4 ist. Und wenn wir das ausmultiplizieren, dann sehen wir ja, da passiert tatsächlich das, was wir dachten. Da oben ist noch die ursprüngliche Matrix und wenn Sie jetzt mal schauen, die erste Spalte ist gleich geblieben, die zweite auch, aber die dritte und vierte sind genau vertauscht. Wer braucht da jetzt nochmal eine Rechnung? So ein Teil der Matrizenrechnung? Ja, ich mach mal, da brauche ich aber was zum Zeigen. Machen wir mal, wie man auf die dritte Spalte kommt, vielleicht. Da müssen wir ja hier die dritte Zeile nehmen. Also Moment, wir fangen hier an, erste Zeile, und dann kombinieren wir die ja mit den einzelnen Spalten und auf die Art und Weise bekommen wir die erste Zeile der Matrix. Ich mache mal, damit es nicht so langweilig ist, die zweite. Wir gucken mal die zweite Zeile, wie kommen wir darauf? Da muss ich hier die zweite Zeile nehmen und die mit allen Spalten kombinieren. Kann man das überhaupt erkennen? Ein bisschen, ne? Ja. Ich kann es auch hier erkennen. Ist es besser, wenn ich hier groß zeige? Groß. Zeile. 2 mal 1 ist 2, 0, 0, einmal 0 ist auch 0, das heißt, wir kriegen hier eine 2. So wie sie da steht. Gleiche Zeile. Nächste Spalte, 0, 0, nochmal 0, nochmal 0, 0. Gleiche Zeile. Nächste Spalte. 2 mal 0, 0 mal 0, 0 mal 0, einmal 1, da passiert was. Und die 1 steht hier. Und jetzt nochmal, gleiche Zeile. Letzte Spalte, 2 mal 0, 0 mal 0, 0 mal 1, einmal 0. Besser? Wer hat gefragt? Und jetzt habe ich halt. War schon kalt. Entschuldigung. Gucken Sie doch schon mal weiter. Stimmtest, morgendlicher Stimmtest. So, was brauchen wir denn meistens? Oh, wieder da, gut. Was brauchen wir meistens? Tauschen brauchen wir gar nicht so Und hier ist jetzt ein Beispiel dafür. Wir haben wieder die ursprüngliche Matrix A und wir wollen die zweite Spalte von der vierten abziehen. Das ist die Art von Umformung, die wir ganz oft brauchen. Wir benutzen dafür die Additionsmatrix A. Wir wollen die zweite von der vierten abziehen. Das heißt, die zweite ist die, mit der wir anfangen. Die vierte ist die, die wir als zweites hinschreiben. Und da wir abziehen und nicht addieren, ist dann minus 1. Wir wollen sozusagen plus minus 1 mal diese Spalte rechnen. Das ist der Plan. Und was passiert, wenn wir das machen? Wir machen jetzt die Matrixmultiplikation und sehen dann erst, dass wirklich das rauskommt, was wir denken. Die steht hier. Wir können ja mal einen Teil machen. Hier erste Zeile. Wenn Sie hier durchgehen und die Kombination machen und Sie sehen auch hier, an welcher Stelle diese minus 1 steht, zweite Zeile, vierte Spalte. So werden diese Additionsmatrizen drauf. Und dann sehen Sie, wenn Sie das ausmultiplizieren, was ist passiert? Wie hat sich die Matrix A verändert? Hier vorne steht sie ja noch. Die 2 hinten ist verschwunden, denn 2 minus 2 ist 0. Die 1 ist geblieben, denn 1 minus 0 ist 1. Und die 2 ist auch geblieben, denn 2 minus 0 ist 2. Das heißt, wir haben hier oben aus der 2 eine 0 gemacht. Und das ist auch der Witz bei diesen Umformungen, dass man an bestimmten Stellen der Matrix eine 0 erzeugt, wo vorher keine war. In diesem Sinne basteln wir morgen fröhlich weiter.